HR Info. Netzwelt.
In rund 3 Wochen wird der neue Bundestag gewählt. Und kürzlich habe ich hier im Wahlcheck in Netzwelt die digitalen Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien abgeklopft. Heute geht es im HR Info Netzwelt Wahlcheck um Desinformation und Cyberangriffe. Die Befürchtungen waren und sind groß, dass es vor der Wahl digitale Angriffe auf Netze, auf Accounts und Personen gibt und dass damit dann auch gezielte Desinformation vor allem auf Portalen und bei Social Media stark ansteigt. Schauen wir mal, was da dran ist. Wahlcheck, Desinformation und Cyberangriffe, das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Die Behörden in Deutschland sind gewarnt. Nicht nur der inzwischen gut belegte massive Eingriff in die Meinungsfindung vor der US-Wahl 2016 mit massenhaft Desinformation und Meinungsmanipulation im Netz hat Geheimdienste, die Politik und die Sicherheitsbehörden sensibilisiert. Auch hierzulande findet das statt. Bundesinnenminister Seehofer hat das Problem vor wenigen Wochen bei der Bundespressekonferenz thematisiert. Dabei hat er weniger echte oder vermeintliche Kampagnen aus Russland oder China im Auge, sondern vielmehr Hausgemachtes.
Alles an Beeinflussungsmaßnahmen, Fake News, Propaganda, Behauptungen, Gerüchte, da würde ich uns allen empfehlen, auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu schauen. Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber es findet auch genug bei uns im Lande statt. Und da kann ich nur appellieren an die gesamte Bevölkerung, damit aufmerksam und aufgeklärt umzugehen. Wir brauchen neben der Qualität unserer Sicherheitsbehörden bei diesem Kampf gegen falsche Nachrichten auch die Gesellschaft, die Bevölkerung, die solche Dinge kritisch begleitet und nicht aufspringt.
Die Bevölkerung muss kritisch sein und aufmerksam, sagt der Bundesinnenminister. Der ständige Blick auf China und Russland vernebele die problematische Informationslage, die wir uns in Deutschland selber geschaffen haben, und zwar mit Hausmitteln. Und das werde ich später in dieser Sendung nochmal aufgreifen. Auch wenn Seehofer den Blick aufs Innere richtet, so bleibt doch unbestritten, dass es handfeste Angriffe gibt, die das Ziel haben, Netze zu stören, zu kapern und Personen zu diskreditieren. Das geschieht unter anderem per Cyberangriff. Hören wir den Standpunkt von Thomas Haldenwang. Er ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Ja, auch für staatliche Akteure und ihre Nachrichtendienste stellt das Umfeld der Bundestagswahl potenziell ein bedeutsames Ziel zur Einflussnahme dar. Dazu zählen unzulässige Aktivitäten im Cyberraum wie Hack and Leak oder Hack and Publish Operationen, bei denen durch Cyberangriffe erbeutete Informationen entweder im Original oder verfälscht oder völlig falsch dann später zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Seit Februar diesen Jahres beobachtet das BfV intensive Angriffsaktivitäten eines Cyberakteurs in Deutschland. Nach bisheriger Erkenntnislage ist ein nachrichtendienstlicher Hintergrund wahrscheinlich. Im Fokus dieser Phishing-Angriffe der Cybergruppierung Ghostwriter stehen insbesondere private E-Mail-Adressen von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage und deren Mitarbeitende. Hierbei erlangte persönliche Informationen können in selektiver oder irreführender Weise veröffentlicht und auch durch manipulierte Informationen verfälscht werden, um Personen oder Parteien zu diskreditieren. Diese Angriffe können Vorbereitungshandlungen für Hack-and-Leak-Operationen im sozialen Netzwerken darstellen.
Das war Thomas Haldenwang, er ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hack-and-Leak, Hack-and-Publish, ausländische Dienste, das hat nicht alles, was mit zu Hause, mit Hausgemacht zu tun. Da haben mehrere Dienste versucht, über die Infrastruktur in Deutschland in vermeintlich dichte Systeme einzudringen und daraus in der Folge Kapital zu schlagen. Und darüber rede ich jetzt mit Hanno Böck vom IT-Portal golem.de. Herr Böck, wie geht das? Wie kommen die vom Verfassungsschutzpräsidenten erwähnten Hacker der Gruppe Ghostwriter an E-Mail-Konten von Abgeordneten des Deutschen Bundestages?
Also in dem Fall von Ghostwriter, der hier eben angesprochen wurde, waren das banale Phishing-Angriffe, zumindest soweit das öffentlich bekannt ist. Und Phishing-Angriff heißt letztendlich nichts anderes, als dass ein Angreifer, ein Hacker schickt jemanden eine E-Mail, wo dann sowas steht wie, bitte loggen Sie sich hier in Ihr E-Mail-Konto ein. Und dann klickt er da drauf und wird nach seinem Passwort gefragt. Und die Webseite sieht genauso aus wie die Webseite von meinetwegen jetzt Gmail oder GMX oder was auch immer der als E-Mail System verwendet. Es ist aber nicht die echte Webseite von diesem E-Mail-Anbieter, sondern es ist eine falsche Webseite von diesem Angreifer. Und wenn man dann da sein Passwort eingibt, dann hat der Angreifer eben das Passwort. Diese Phishing-Angriffe, das ist eines der häufigsten Formen von Angriffen überhaupt.
Neben diesen kompromittierten E-Mail-Accounts gibt es aber doch offenkundig noch weitere Einfallstore. Der Bundestag, die Büros der Abgeordneten, die sind ja ständig Ziel von Cyberangriffen. Immer mal wieder sickert da so ein bisschen was durch. Hören wir mal, was der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI, Jörg Schönbohm, dazu sagt.
Als Cybersicherheitsbehörde des Bundes nehmen wir ebenso wie das Bundesinnenministerium, der Bundeswahlleiter und der Verfassungsschutz mögliche Angriffsszenarien wahr, wie Cyberstalking, Doxing, Sie erinnern sich vielleicht an das Thema 2018, Beschimpfung im Netz, Störung, Sabotage, beispielsweise durch Verschlüsselungstrojaner, Ransomware, Identitätsdiebstahl, Datendiebstahl, Desinformation und so weiter. Und was uns halt sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wir übergreifend eine Zunahme von Malware sehen, jeden Tag von Hunderttausenden neuen Malware-Programmen. Wir haben Schwachstellen gesehen, die ausgenutzt worden sind, wie Citrix, im letzten Jahr Microsoft Exchange, wo immer noch Tausende von Servern ungeschützt sind. Wir haben Kaseya gehabt vor kurzem oder eben auch viele andere Cyberangriffe.
Das ist eine lange Liste, die Schönbohm darunter gerasselt hat. Er spricht sogar von massenhaft neuen Malware-Programmen. Ich frage mich dann so ein bisschen, was das mit der Bundestagswahl zu tun hat. Haltenwang hat von Hack and Leak und Hack and Publish gesprochen. Was hat das jetzt alles mit der Bundestagswahl zu tun? Was bedeutet dann das im Detail? Wie muss ich mir diese Vorgänge vorstellen?
Naja, also was wir uns ja vorstellen können, ist, dass über verschiedene Arten von Angriffen in irgendeiner Weise private Daten von meinetwegen Politikern, Politikerinnen in die Hände von Angreifern kommen und die natürlich dann auch veröffentlichen können, möglicherweise selektiv, möglicherweise einfach nur, um die Personen unter Druck zu setzen, weil da jetzt private Daten von denen öffentlich werden oder halt auch gezielt irgendwelche Sachen, die vielleicht aus dem Kontext gerissen werden.
Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob Sie Beispiele kennen aus der Vergangenheit, wo das schon mal geklappt hat und wo das dann am Ende auch Folgen hatte für die Gehackten, also mit Blick auf die Politik.
Also eine Sache, die ja relativ groß auch durch die Medien gegangen ist, war Ende 2018, wo von zahlreichen Prominenten, und darunter war zum Beispiel auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, private Daten veröffentlicht wurden. Und das waren dann zum Teil einfach so Dinge wie Nachrichten, die sich mit ihrer Familie hin und her geschickt haben und private Fotos und solche Dinge. Und das ist in dem Fall natürlich einfach, es kann sich, denke ich, jeder vorstellen, sowas ist einfach unangenehm, wenn mein Privatleben, wo ich denke, das waren Dinge, die habe ich jetzt irgendwie nicht, die waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht, wenn die plötzlich im Netz stehen.
Fragt sich natürlich, wie kommen die da rein in diese Netze und wie sicher ist die IT-Infrastruktur der Bundestagswahl? Hören wir mal, was der Bundeswahlleiter Georg Thiel dazu sagt.
Netze und Infrastruktur werden 36 Stunden vorher und nachher beobachtet. Nachher warum? Weil wir nicht wissen, wie lange die Wahlnacht wirklich dauert. Und dann wird geguckt, ob da irgendwie zu Attacken, zu Störungen, zu Ausfällen es kommen kann. Sodass wir sofort wissen, wenn was da ist, haben wir Szenarien abgestimmt mit den Behörden, was dann entsprechend zu tun ist. Die Übermittlung der Wahlergebnisse geschieht nicht über das Internet, sondern über ein eigenes Netz und verschlüsselt.
Hier ist H-Info Netzwelt. Ich hier rede mit Hanno Böck vom IT-Portal golem.de über Cybersicherheit und Cyberangriffe im Umfeld der Bundestagswahl. Herr Böck, jetzt haben wir es gehört vom Bundeswahlleiter. Es ist also ein vom Internet abgekoppeltes Netz, über das die Kommunikation des Bundeswahlleiters mit den Wahlämtern der Länder läuft. Wie sicher ist denn das tatsächlich in Realita? Wie funktioniert das? Wissen Sie das?
Also ich habe jetzt keine Detaileinblicke, wie das funktioniert, aber es ist natürlich so, wenn ich ein Netz habe, was abgekoppelt vom Internet ist, dann habe ich da weniger Angriffspunkte, weil einfach, also wenn etwas übers Internet läuft, dann habe ich in aller Regel keine Kontrolle drüber, über welche Server das läuft. Die Daten suchen sich da ihren Weg im Internet nach gewissen Algorithmen, das geht automatisch. Während wenn ich natürlich ein eigenes Netz habe über Leitungen, die ich vielleicht irgendwo angemietet habe, dann ist es schon deutlich schwieriger für einen Angreifer da ranzukommen. Wobei man allerdings bedenken muss, dass die reine Datenübertragung ja nur ein Punkt ist, wo mögliche Angriffe stattfinden können und eben genauso wichtig die Frage ist, was passiert denn an den sozusagen den Endpunkten der Datenübertragung? Was sind die Computer sicher, von denen das geschickt wird, und sind die Computer sicher, wo das empfangen wird?
Das heißt, diese Rechner dürften eigentlich auch, mal abgesehen von dem abgekoppelten Netz, nicht im Internet sein, ne? Ist das richtig?
Das sollte so sein, ja. Ich weiß allerdings nicht, ob das in dem Fall so ist. Aber das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber es stellt sich natürlich auch genauso die Frage, wo sind diese Rechner? Sind die abgesperrt oder kommt da jemand leicht dran? Kann da nachts jemand einsteigen oder sowas?
Es wäre also wichtig sozusagen, dass an den Stellen, wo dann am Abend gezählt wird, Notebooks und Laptops genutzt werden, die eben vorher für nichts anderes genutzt wurden. Kann man das so sagen?
Es wären, ja, die vorher für nichts anderes genutzt werden oder extra dafür aufgesetzt wurden. Ja, das wäre, denke ich, sinnvoll. Und wo halt auch auf jeden Fall gewährleistet ist, dass die ständig überwacht werden. Und
Abschließend die Frage, Herr Böck, wie gut ist denn Deutschland, wie gut ist diese Wahl aus der Sicht eines IT-Spezialisten gegen Angriffe von außen gewappnet?
Also was den technischen Ablauf der Wahl angeht, würde ich das für relativ unwahrscheinlich halten, dass es da Angriffe gibt, eben weil wir ja gerade besprochen haben, dass was auf Papier abläuft, das lässt sich recht gut nachvollziehen. Und wenn es auch einen Verdacht gibt, dass da was schiefgelaufen ist, kann man ja auch nachzählen. Tatsächlich würde ich das größere Problem darin sehen, dass es da Versuche gibt der Beeinflussung. Und das ist aber natürlich ein sehr komplexes Feld, weil wir hatten es ja vorhin drüber geredet, über die Angriffe auf private E-Mail-Konten von Politikern. Das ist natürlich was, das können sie ja zentral gar nicht steuern, was die Politiker in ihrer Privatzeit machen und wer da angegriffen wird und wie sehr die in ihrem Privatleben auf IT-Sicherheit achten. Insofern würde ich da eher Gefahren sehen.
Hanna Böck vom IT-Portal golem.de. Wir haben über Cyberangriffe im Umfeld der anstehenden Bundestagswahl und über sichere Netze gesprochen. Im Zusammenhang mit den erwähnten Hack-and-Leak- und Hack-and-Publish-Angriffen fiel an mehreren Stellen immer wieder der Begriff Desinformation oder hier und da auch mal Fake News, ein Begriff, den ich ganz gern vermeide. Bevor ich darüber mit Caroline Schwarz rede, hören wir noch einmal den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, Jörg Schönbohm, dem die IT-Angriffe und vor allem die Folgen, über die ich eben mit Hanno Böck von golem.de sprach, Sorgen bereiten.
Es geht darum, den Angreifern die Angriffe so schwer wie möglich zu machen. Neben diesen Themen haben wir natürlich auch Parteien bei ihren digitalen Parteitagen mit einem Verbindungsbeamten vor Ort unterstützt und der Bereitschaft im Lagezentrum geholfen, für diejenigen, die das in Anspruch nehmen wollten. Wir haben einen 22-seitigen IT-Sicherheitsleitfaden für Kandidierende bei Bundes- und Landeswahlen veröffentlicht, wo jeder individuell Hilfestellung bekommt, wie bewege ich mich sicher im Cyberspace. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe auch, dass man dort etwas bekommt. Das Online-Portal Heise hat kürzlich dazu geschrieben, dass es lohnenswert ist, für alle, die sich im Internet bewegen, darauf zuzugreifen. Das wird unterstützt durch die Kanäle zu den sozialen Netzwerken, die wir weiter ausgebaut und aufgebaut haben, um Kandidatinnen und Kandidaten bei der Verifizierung ihrer Accounts zu unterstützen. Und bei einem Notfall kommt das bereits angesprochene rote Telefon zum Einsatz. Das heißt, wir haben unmittelbare Kontakte zu allen wesentlichen sozialen Netzwerken, um sofort einzugreifen, falls etwas geschieht. Zusätzlich haben wir Medien- und Meinungsforschungsinstitute für die Bedeutung der Informationstechnik im Wahlumfeld sensibilisiert. Sie kennen alle die Vorfälle aus anderen Ländern.
Der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, Jörg Schönbohm, zu den Maßnahmen seiner Behörde, Angriffe und in der Folge die Flut von Desinformationen und Falschbehauptungen im Netz einzudämmen, zu verringern. Darüber rede ich jetzt mit Caroline Schwarz. Sie beschäftigt sich unter anderem mit dem neuen globalen Rechtsextremismus im Netz und sie wurde als Expertin zu einer Anhörung im Bundestag zum Thema Wahlmanipulation geladen, Frau Schwarz. Jörg Schönbohm möchte gerne mit seiner Behörde Desinformation, Falschinformationen im Netz eindämmen. Hat diese Behörde das Know-how? Hat die Behörde die Macht, die Fähigkeit dazu?
Die können das natürlich nicht alleine machen. Da braucht es eine ganze Reihe von Institutionen und gesellschaftlichen Institutionen auch, die sich da beteiligen. Das BSI kann vor allem schauen, was passiert gerade und inwiefern wirkt sich das auch zum Beispiel auf die einzelnen Kandidaten aus. Aber das BSI alleine würde es nicht tun.
Ich will nochmal zurück zum Beginn der Sendung und zu dem, was der Bundesinnenminister Horst Seehofer da gesagt hat. Wir haben bei den Themen Desinformation, bei Falschmeldungen, Verschwörungsmythen ein hausgemachtes Problem, hat er gesagt. Wir sollten aufhören, wie das Kaninchen vor der Schlange, ständig auf Putins Trollarmeen, auf Propagandaschleudern wie Russia Today oder auf China zu blicken. Liegt Seehofer da richtig? Haben wir ein hausgemachtes Problem?
Wir haben auf jeden Fall ein hausgemachtes Problem, sowohl was Falschmeldungen bezüglich der Wahlen betrifft, als auch insgesamt. Das sagen eigentlich schon alle Expertinnen und Experten seit langem. Ich glaube, man muss sich beides angucken und dann vielleicht auch nicht nur Russland und China, sondern auch zum Beispiel Medien wie die Epoch Times, die nicht mit China zusammenarbeiten und in den USA zum Beispiel viele Falschmeldungen verbreitet haben im Wahlkampf. Da gibt es einige Akteure, die man sich anschauen kann, aber man muss auf jeden Fall auch auf die hausgemachte Falschmeldung und Desinformation schauen. Das stimmt schon.
Haben Sie da Beispiele, wenn Seehofer sagt, hausgemachtes, was meint er damit?
Wir haben in Deutschland eine ganze Menge medienaktivistischer Projekte, in denen in den letzten Monaten einiges zum Thema Corona verbreitet wurde, aber auch immer wieder Falschmeldungen zum Thema Wahlen und Ablauf der Wahlen verbreitet werden, also zum Beispiel Angriffe auf die Briefwahl. Das passiert zum Beispiel aus den Reihen von 1%, die das auch in diesem Jahr als rechtsextreme Organisation nicht zum ersten Mal machen, sondern auch schon zur Wahl 2017 oder zu den Europawahlen 2019 gemacht haben. Es gibt alle möglichen Akteure auf allen möglichen sozialen Medien und es gibt eine ganze große Reihe von Verschwörungsideologen, Rechtsradikalen und ja, Corona-Leugnern oder Verharmlosern, zum Beispiel auch auf Telegram, die dort einiges an Falschmeldungen untereinander verbreiten, aber auch in die Welt hinaustragen.
Rund 60% aller Wählerinnen und Wähler gehen davon aus, dass bei dieser Wahl Falschmeldungen einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben werden. Das ist ziemlich viel. Welchen Einfluss hat Desinformation? Haben Messenger-Dienste, Sie haben gerade Telegram erwähnt, haben die Social-Media-Plattformen Ihrer Meinung nach generell bei dieser Wahl? Lässt sich das irgendwie qualitativ, lässt sich es quantitativ einordnen?
Das ist immer schwer zu sagen. Also erstmal entscheiden sich die meisten Menschen nicht für die Wahl einer bestimmten Partei wegen einer oder mehrerer Falschmeldungen. Da gehören ganz viele Faktoren dazu, wegen denen man sich für etwas entscheidet oder gegen eine Partei auch entscheidet. Aber es kann dazu beitragen, den Wahlkampf zu emotionalisieren, vielleicht auch Wähler zu mobilisieren, zur Wahl ohne zu gehen. Wir haben einen relativ großen Anteil an Nichtwählenden in Deutschland. Und es kann auch sein, dass man über Falschmeldungen auch in gewisser Weise demobilisieren kann, indem zum Beispiel politische Aktivisten Falschmeldungen über bestimmte politische Kandidaten streuen und das dann bei den Wählenden insofern ankommt, dass die dann denken, diese Kandidatin oder dieser Kandidat würde eben doch nicht die Interessen vertreten, die man eben selbst auch hat. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, ist nicht nur, dass wir uns diese Wahl angucken, sondern uns generell damit beschäftigen, welche Auswirkungen das insgesamt über Jahre haben kann, wenn zum Beispiel die Briefwahl immer wieder in Misskredit gezogen wird und angegriffen wird. Es geht eben auch bei Desinformation um die Erosion von Vertrauen in Institutionen, in Abläufe der Demokratie. Und das ist langfristig ein Problem.
Es sind ja laut einer aktuellen Studie vor allem die Messenger-Dienste, die größte Bedeutung haben, wenn es um Manipulation, wenn es um Verbreitung von Falschmeldungen geht. Wo muss denn da der Hebel angesetzt werden? Oder ist das illusorisch, dass man das eindämmen kann?
Es gibt einige Hebel, die man ansetzen kann. Also grundsätzlich muss man sagen, auf Messengern, das ist ein Problem. Da sind es aber relativ geschlossene Gruppen, die eigentlich schon alle dieselbe Meinung haben oder im Grunde dieselbe Meinung haben. Und Falschmeldungen sind dann erfolgreich, wenn sie möglichst viele Menschen außerhalb dieser, ja, wenn man sie so nennen will, Blasen erreichen. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Also es bleibt da nicht. Es verbreitet sich auf allen anderen sozialen Medien. Es verbreitet sich auf der Straße, am Gartenzaun oder wo auch immer, am Tisch beim Familienessen am Sonntag. Und man kann einiges tun. Man kann natürlich über regulatorische Maßnahmen reden. Da kann der Gesetzgeber noch überlegen, was da sinnvoll sein könnte. Darüber müssen wir diskutieren. Es gibt aber auch Institutionen, die einen sehr viel besseren Job machen müssen, größtenteils, um Falschmeldungen schnell zu widerlegen, weil wenn man schnell reagiert, kann man eher einfangen, was Falsches kursiert. Und es ist natürlich Aufgabe von uns allen als Gesellschaft, auch mit unseren Mitmenschen zu reden, auch über Falschmeldungen zu reden und zu diskutieren, am Gartenzaun oder beim Familienessen am Sonntag.
Sie haben eben Institutionen erwähnt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Vodafone-Stiftung, die kam in der Studie Desinformation in Deutschland vor wenigen Wochen zu dem Schluss, ältere Menschen sind deutlich gefährdeter als junge Menschen, Falschinformationen zum Opfer zu fallen. Und gleichzeitig gibt es bislang kaum Angebote für ein älteres Publikum. Überrascht Sie das?
Nein, das überrascht mich nicht. Jetzt muss man auch vorsichtig sein und nicht davon ausgehen, dass jüngere Menschen plötzlich immun dagegen sind, Falschmeldungen zu verbreiten. Das sind teilweise auch einfach andere Falschmeldungen, die verbreitet werden. Ja. Aber die Älteren werden eher rausgelassen. Das kann man sagen. Es ist auch viel schwieriger, sie zu erreichen, weil eben in Schulen und an Universitäten erreicht man eine gewisse Zahl von Menschen. Aber man hat eben nicht dieses Pflichtprogramm für ältere Menschen. Und viele sind eben nicht mit dem Internet aufgewachsen. Also es ist eine andere Problemlage und da muss man ran, auf jeden Fall. Aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es betrifft die Jüngeren wie die Älteren auf jeden Fall.
Also Medienkompetenz quasi auch für das ältere Publikum in der Volkshochschule, wäre das eine Lösung?
Na, da ist das Problem dann auch immer, also es gibt die Angebote an den Volkshochschulen und es gibt auch einige andere Sachen, aber da gehen dann eben auch nur die hin, die schon in gewisser Weise skeptisch sind, die sich informieren wollen und das, da erreicht man eben auch nur einen sehr geringen Prozentsatz von Leuten, die eventuell eher auf Falschmeldungen online hereinfallen. Also man muss auch überlegen, wie man darüber hinaus Menschen erreichen kann.
Kommen wir zu den Institutionen. Medienforscher kamen in dieser Vodafone-Studie auch zu dem Ergebnis, dass die klassischen Medien, also auch wir bei ARD und ZDF und bei den Zeitungen in den vergangenen Jahren noch keine ausreichenden Strategien entwickelt haben, wie sie Desinformation in ihrer Berichterstattung thematisieren, ohne nämlich genau das Risiko einzugehen, dass die Rezipienten, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Nutzer der Falschinformation eben dann doch Glauben schenken. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Es braucht einmal Investitionen, es braucht aber auch Strategien, es braucht langfristige Planung. Was wir sehen, das betrifft nicht nur die Medien, aber eben auch die Medien, ist, dass man sich sehr auf bestimmte Themenbereiche oder bestimmte Zeiten fokussiert. Also die Desinformation im Wahlkampf oder bestimmte andere Termine, auf die man sich dann eben fokussiert. Wie ich aber schon gesagt habe, am Ende ist es eben ein langfristiges Problem. Die Falschmeldungen zum Thema Briefwahl, die gibt es seit Oktober letzten Jahres spätestens mit Bezug auf die Bundestagswahl. Das heißt, es ist ein langfristiges Problem und wir müssen das Problem auch ebenso langfristig angehen und Strategien finden, die nachhaltig sind. Und dann gibt es auch meiner Erfahrung nach in den Häusern einfach nicht genug Diskussionen darüber. Also es braucht eigentlich jetzt schon Menschen, die sich damit beschäftigen, wie sie die ganze Desinformation zum Thema Klimawandel aus dem Weg räumen. Aber ich glaube nicht, dass es diese Teams schon gibt und dass es die dann auch übergreifend eingeordnet werden. Aber dieses Problem werden wir in naher Zukunft haben, ebenso wie die Corona-Desinformation und Missinformation, Falschmeldungen aller Art und das Thema Wahlen und so weiter. Das heißt, wir brauchen sinnvolle strategische Aufstellungen, die es so nicht gibt. Und es ist vielleicht auch teilweise noch nicht so angekommen, wie wichtig es ist, auch sich damit in dieser Weise auseinanderzusetzen und da auch zu investieren.
Danke an die Autorin, Faktencheckerin und Journalistin Caroline Schwarz. Wir haben über Desinformation und die Rolle der klassischen und der sozialen Medien bei der Verbreitung von Falschinformationen im Umfeld der Bundestagswahl gesprochen. Als Fazit aus dieser Sendung können wir mitnehmen, vom technischen Standpunkt aus gesehen wird diese Bundestagswahl sicher sein. Das hat uns Hanno Böck vom IT-Portal golem.de bestätigt. Defizite gibt es hingegen beim Kampf gegen Desinformation und Meinungsmanipulation im Netz. Das Problem ist zu einem großen Teil hausgemacht, aber auch der Einfluss von außen, von sogenannten interessierten Diensten aus dem Ausland, wie das der Verfassungsschutzpräsident nannte, muss im Auge behalten, muss zurückgedrängt werden. Das war HR Info Netzwelt. Wir sind überall da zu finden, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.